Ich begrüße Sie recht herzlich. Schön, Sie alle wieder zu sehen. Das ist die Vorlesung Grundlagen und Algorithmen und Datenstrukturen. Wir hatten das letzte Mal uns zum Schluss damit beschäftigt, wie man Schlangen in einem Array implementieren kann, wenn wir wissen, dass die Schlange nur eine begrenzte Anzahl von Elementen hat, nämlich indem wir uns vorgestellt haben, dass das Array gewissermaßen rund gebogen wird. Und das heißt, das hintere Ende, am hinteren Ende, wenn wir da eins weitergehen, dann kommen wir am vorderen Ende wieder raus. Deswegen diese kreisartige Darstellung in diesem Bild. Und dann haben wir uns zwei Zahlen gemerkt. Eine Zahl, das ist das H, das ist der Index des ersten Elements in der Schlange, da wo wir etwas aus der Schlange entnehmen. Und einen weiteren Index, das ist das T, das zeigt auf das erste freie Element am Ende. Und dann haben wir beobachtet, dass man dann das Einfügen am Ende und das Entnehmen am Anfang sehr effizient realisieren kann. Natürlich müssen wir an dem einen Ende, müssen wir nicht nur immer am selben Ende einfügen, wir könnten auch an dem anderen Ende einfügen und genauso könnten wir das Entnehmen an jedem der beiden Enden vornehmen. Das heißt, wir könnten dieselbe Struktur auch verwenden, um ein sogenanntes DEC zu realisieren. DEC, was war das? Das war eine Double-Ended Queue, in der auf beiden Seiten das Einfügen und das Entfernen möglich ist. Und wenn wir das mit Hilfe von so einem zirkulären Arrays realisieren, dann gibt es sogar noch eine weitere, das ist so flexibel, dass wir zusätzlich auch noch einen indizierten Zugriff darauf machen können, indem wir nämlich auf das ith Element zugreifen können. Und wie kriegen wir den tatsächlichen Index? Naja, wir nehmen das vordere Ende, das hat den Index 0, und dann eben dieses vordere Ende plus i liefert uns modulo n plus 1 dann den Index des Elements, des ithen Elements. Ja, das ist in dieser Hinsicht genial einfach. Für den Fall, dass unsere Datenstruktur eine feste Größe hat, die dieses n nicht überschreitet. Und natürlich, was machen wir, wenn wir leider mit Schlangen zu tun haben oder mit Decks, die mal mehr Elemente enthalten? Naja, dann greifen wir an der Stelle einfach wieder auf unseren genialen Trick zurück, wie wir Arrays erweitert hatten zu dynamischen Arrays bzw. unbeschränkten Arrays. Und das machen wir genauso. Wenn der Platz nicht ausreicht, dann ersetzen wir das zugrunde liegende Array durch ein doppelt so großes und haben dann wieder genügend Platz zur Verfügung, um weitere Elemente einzufügen. Okay? Eine andere Variante von solchen Sequenzen, Sie erinnern sich, wir gegenwärtig betrachteten wir verschiedene, das Konzept von einer linear angeordneten Menge von Elementen, auf die wir auf verschiedene Weise zugreifen. Eine weitere Organisation von so einer linearen Folge von Elementen ist, wenn die Elemente sortiert sind. Ja? Das heißt, was heißt das, Elemente zu sortieren? Im Allgemeinen stellen wir uns vor, dass die Elemente identifiziert werden können, eindeutig über einen Schlüssel. Bei Studenten zum Beispiel wäre das typischerweise die Matrikelnummer, die verhältnismäßig eindeutig einen Studierenden identifizieren kann. Wobei ein Studierender natürlich noch viele, viele weitere Eigenschaften hat, außer dann diese Matrikelnummer, nämlich zum Beispiel das Semester, wie viele Versuche er oder sie bei GAD bereits gehabt hat oder und so weiter. Ja? Das sind alles wesentliche Eigenschaften eines Studierenden, die alle in diesem Objekt Student, alle Informationen für einen Studierenden sammelt, enthalten sind, aber trotzdem können wir diese verschiedenen Objekte durch so einen eindeutigen Schlüssel identifizieren. Das ist manchmal nützlich. Und diese Schlüssel nehmen wir jetzt mal der Einfachheit halber an, das wären Zahlen. Und dann können wir, gibt es auf diesen Zahlen natürlich eine natürliche Ordnung, und auf diese Art und Weise könnte man Studierende auch auf eine natürliche Weise anordnen. Und dann könnte man, wenn ich so eine Folge von Studierenden habe, könnte ich so ein Insert machen eines weiteren Studierenden, und das heißt dann, die gesamte Folge, war, nehmen wir an, war vorher sortiert, dann sollte sie nachher auch sortiert sein, entsprechend den Schlüsseln. Das heißt, man wird dieses Element E nicht irgendwo hinschreiben, sondern an die vordefinierte Stelle, die sich durch den Schlüssel ergibt. Ja, genauso können wir dann, wenn ich eine solche sortierte Folge habe und das Konzept von Schlüsseln zur Identifizierung, dann könnte ich sagen, okay, ich habe die Folge, gib mir den Studierenden mit der Matrikelnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und exmatrikuliere ihn. Das heißt, eliminiere ihn aus der Sequenz. Okay, das machen wir natürlich nur im Notfall, das ist klar. Und das andere ist, was viel häufiger ist, nicht nur im Notfall, ist natürlich irgendjemanden auffindig zu machen, der eine gewisse Matrikelnummer hat, und das, dafür gibt es dann so eine Operation Find. Ja? Ich meine, an dieser Stelle habe ich ja die Kennung, da kann man sich fragen, nur was will ich da noch finden? Aber natürlich, wie ich gerade versucht habe zu erläutern, diese eindeutige Identifizierung identifiziert den Studierenden, und der hat natürlich noch viele weitere Eigenschaften, auf die wir auch noch zugreifen wollen. Und deswegen möchte man ihn finden. Okay. Natürlich, dieses Aufrechterhalten der Sortierung hat einen gewissen Preis. Also wenn ich zum Beispiel hier so eine Folge, eine sortierte Folge habe, wie diese hier, und ich möchte dann etwas einfügen, dann ist es, da gibt es zwei Probleme, die wir haben. Das erste ist, wir müssen die Stelle finden. Das heißt, wir müssen erkennen, hier, da ist der Platz, wo die 5 reingehört. Und nachdem wir diesen Platz gefunden haben, dann können wir da die 5 einrücken. Das Element mit dem Schlüssel 5 an die Stelle einfügen. Und genauso müssen wir beim Löschen, gibt es zwei Tätigkeiten. Erst einmal die Stelle zu finden, wo das Element, das wir löschen wollen, in diesem Fall, mache ich mal in schwarz, in diesem Fall dieses hier, wo das denn überhaupt in der Liste steht, das steht ja nicht am Anfang oder sonst wie. Wir müssen das also erst ausfindig machen, und wenn wir es ausfindig machen, gemacht haben, dann müssen wir es beseitigen. Wenn wir uns vorstellen, dass wir diese sortierte Folge mit Hilfe einer Liste, mit einer Hilfe einer doppelt verketteten Liste zum Beispiel, implementiert haben, dann ist in dem Moment, wo wir die Stelle gefunden haben, wo wir einfügen müssen, das Einfügen billig. Ja? Und genauso in dem Moment, wo wir die Stelle gefunden haben, das Element gefunden haben, das wir entfernen wollen, ist das Entfernen billig. Weil dann müssen wir ja nur diese Next und Previous Verweise der Nachbarn umsetzen. Also in beiden Fällen steht und fällt die ganze, im Falle der doppelt verketteten Liste, steht und fällt die ganze Geschichte damit, dass, ob wir in der Lage sind, schnell herauszufinden, wo denn das Element ist, das drin ist, also das Find. Und das heißt, das, was ich hier noch einmal zusammengefasst, diese Überlegung, wenn wir also diese sortierte Liste als Liste, die sortierte Folge als Liste realisiert haben, dann kommt alles darauf an, die richtige Position zu finden. Die richtige Position in einer Liste zu finden, selbst wenn sie sortiert ist, ist aber mühselig, weil ich muss im schlimmsten Fall einfach, ich fange an der einen Seite von der Liste an oder an der anderen und muss im Zweifelsfalle bis zum Ende durchlaufen, um das Element zu finden. Das heißt, das Find kostet O von N. Und damit kostet natürlich auch das Einfügen und Beseitigen O von N. Das ist insofern ein bisschen hässlich, und man fragt sich, ob das besser geht. Und das werden wir auch später sehen. Wir werden Datenstrukturen finden, wo man das in einer auf eine geschicktere Weise machen kann. Also stellen wir aber jetzt hier fest, dass diese Idee, das mit einer so sortierte Folgen mit einer Liste zu realisieren, möglicherweise nicht die beste Idee ist. Vielleicht könnten wir ja aber schon mal eine Alternative ausprobieren, die wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir diese sortierte Liste als Feld realisieren. Und dann ist es so, dass Felder mit sortierten, die gefüllt sind mit sortierten, mit einer sortierten Folge von Elementen. Die, da können wir das Find zumindest sehr schnell implementieren. Wie? Habt ihr, kam das schon mal vor? Wie findet man ein binäre Suche? Wunderbar, genau. Das ist die Methode, zeige ich Ihnen gleich auf der nächsten Folie. Dann haben wir das Element gefunden. Die Frage ist jetzt, können wir es leicht an der Stelle, oder wir können die Stelle finden, wo wir entweder einfügen müssen, oder wir können die Stelle finden, wo das Element steht, das wir beseitigen müssen. Die Frage ist, können wir das dann leicht rausnehmen? Und, oder hineinfügen. Da ist die Antwort natürlich jetzt auch wieder genauso traurig, ist schwierig. Warum? Naja, weil wenn wir aus unserer Array ein Element rausnehmen, dann haben wir plötzlich so ein hässliches Loch. Und die Frage ist, wie können wir das wieder gefüllt kriegen? Wir könnten alles, was rechts davon steht, so ein bisschen rüberschieben. Aber das dauert natürlich, weil die rechts von so einem Element könnten viele Elemente stehen. Also das Füllen von den Löchern könnte schwierig sein. Und genauso diese andere Richtung, angenommen, wir haben die Stelle gefunden, wo wir einfügen. Und dann müssen wir ja da Platz schaffen. Da ist ja noch nicht natürlicherweise ein Loch. Das heißt, wir müssen die Sachen rechts und links zur Seite drücken ein bisschen, damit da Platz entsteht. Und das könnte auch mühsam sein. Also, diese Geschichte mit dem Einfügen, Remove und Find scheinen irgendwie nicht so richtig gut zusammenzufassen. Entweder Find ist billig, und dann ist das Einfügen und das Beseitigen teuer. Oder Einfügen und Beseitigen ist billig, aber dann ist das Find teuer. Ja, hier nochmal zur Erinnerung, wie diese binäre Suche funktioniert. Angenommen, also vermutlich kennen Sie das alle, aber ich zeige es Ihnen trotzdem an dem Bildchen, dass Sie sich da nochmal erinnern. Angenommen, Sie wollen 23 suchen. Was machen Sie? Der erste Schritt, den Sie tun, ist, Sie vergleichen das mit dem Element in der Mitte. In diesem Fall ist es 55. Was machen Sie dann? Okay, Sie vergleichen diese 23 mit der 55. 23 ist kleiner. Und das heißt, alles, was rechts, was an dieser Stelle steht und was rechts davon steht, kommt nicht mehr in Betracht. Weil rechts von der 55 stehen ja nur die Sachen, die noch größer sind als 55. Und die sind sicherlich verschieden von 23. Also habe ich mit diesem einen Vergleich die Anzahl der Positionen, die noch in Frage kommen, an denen die 23 stehen könnte, auf die Hälfte reduziert. Okay, und dann nehme ich wieder das mittlere Element. In diesem Fall ist es dieses hier, 27. Ich vergleiche das mit der 23 und ich stelle fest, okay, 23 ist wieder kleiner. Also fällt das hier alles ebenfalls weg und ich muss nur noch links davon suchen. Wieder mittleres Element, 15, 23 ist jetzt größer als 15 und daraus schließe ich, dass die 23 rechts davon stehen muss und da ist es dann auch. Okay? Und warum braucht das jetzt nur log n Vergleiche? Weil man nur log n mal das Array halbieren kann. Genau, die Betonung liegt auf halbieren. Durch das Halbieren wird das halt jedes Mal halb so groß und das kann dann halt nur logarithmisch oft wiederholt werden und dann bin ich auf einem ganz kleinen Array der Größe 1 oder so und dann finde ich das. Okay, prima. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, jetzt also fragen wir uns, Arrays und Listen waren beide nicht gut geeignet, um Insert, Remove und Find gut zu unterstützen. Und da fragen wir uns, ob wir vielleicht da eine andere Datenstruktur finden können, die das unterstützt. Und die Antwort ist ja. Und eine solche unglaublich praktische und unglaublich effiziente und nützliche Datenstruktur sind sogenannte assoziative Arrays oder Wörterbücher. Manchmal heißen die auch Hashtables. Ja, die sind sogar noch einfacher, als wir hier sogar aufgeben, die Idee, dass wir die Elemente, die wir abspeichern, sortiert abspeichern. Das geben wir, indem wir diese Eigenschaft aufgeben, diese Forderung aufgeben, erhalten wir natürlich zusätzliche Flexibilität, wie wir die Daten verwalten können. Ja, also wieder nehmen wir an, wir hätten so eine Menge von Elementen zu verwalten und jedes Element hätte einen eindeutigen Schlüssel. Das ist dieser Key von dem E. Okay? Und dann wollen wir unterstützen, das war jetzt unser Ziel, ein Insert, Einfügen eines Elements in die Menge, Remove, Beseitigen des Elements mit einem bestimmten Schlüssel und das Auffinden eines Elements, das einen bestimmten Schlüssel hat. Okay? Und wenn natürlich das Element kein Element drin ist, dann geben wir irgendetwas hinzu, was geben wir irgendetwas zurück, was eindeutig macht, also wenn das Element nicht da ist, dass es nicht da ist, also zum Beispiel sowas wie Null oder irgendein stilisiertes Symbol, was verschieden ist von jedem Element, was möglicherweise drin ist. Und die Idee ist, dass wir diese Funktionalität realisieren können mit Hilfe von einer Hash-Tabelle zusammen mit einer Hash-Funktion. So was ist eine Hash-Funktion? Eine Hash-Funktion ist einfach irgend so eine Funktion H, die nimmt einen Schlüssel und liefert einfach einen Index in unserem Array wieder. Wir stellen uns also vor, wir haben ein Array, in dem wir an dessen Stellen wir möglicherweise die Elemente hinschreiben können und die Position, an die wir ein Element schreiben, kriegen wir, indem wir den Schlüssel des Elements nehmen und dann einfach diese unglaublich intelligente Hash-Funktion drauf anwenden. Die ist gewissermaßen wie so ein Orakel, die uns einfach die Stelle mitteilt, bitte schreibe dieses Element an die Stelle 5. Ja, die Frage ist natürlich, wie wir so eine Hash-Funktion finden, aber nehmen wir jetzt mal einfach an, jemand würde uns so eine tolle Hash-Funktion liefern. Ja, wobei wir jetzt hier annehmen, dass das Universum aller möglichen Schlüssel, das ist irgendwie beschränkt, das enthält großend viele Elemente. Und in unserem Array, wo wir potenziell Elemente hinschreiben, naja, das hat auch eine feste Größe, nämlich die Größe m. Und entsprechend muss diese Hash-Funktion n, groß n viele Elemente auf klein m viele Zahlen abbilden. Okay? Und die Anzahl der Elemente, die Hash-Tabelle ist nicht immer notwendigerweise voll. Also die Anzahl der Elemente, die in unserem Array gespeichert sind, das sollen mal dieses kleine n viele sein. Ja, auf den nächsten Folien werde ich immer von diesem großen n reden, von diesem kleinen n und von dem kleinen m. Und das sind dann immer die Bedeutungen davon. Jetzt gibt es hier so ein Gemurmel. Gibt es hier Fragen? Bitte, lauter. Das große N, fragten Sie nochmal, was das ist. Das ist die Anzahl der Schlüssel, die es überhaupt gibt. Und damit, da haben Sie natürlich recht, jedes Element hat einen eigenen Schlüssel. Damit ist es auch eine Obermenge über die Anzahl der Elemente, die es prinzipiell geben kann. Ja, im wirklichen Leben könnte es sein, zum Beispiel, dass Sie als Schlüssel 64-Bit-Integers benutzen. Davon gibt es nur endlich viele. Und natürlich die Objekte, die Sie unterbringen, sind vielleicht alle Studierenden und das sind potenziell natürlich beliebig viele, aber meistens doch weniger als 2 hoch 64. Ja? Selbst an der TU studieren weniger als 2 hoch 64 viele Studierende. Deswegen kriegen die trotzdem alle ihre eindeutige Matrikelnummer. Okay? Das heißt, dieser Schlüsselraum ist vielleicht nicht unendlich, aber doch so groß, dass er für alle praktischen Zwecke ausreicht. Okay? Jetzt diese Hash-Funktion, die kommt ja sozusagen wie ein Geschenk des Himmels. Und sind natürlich unglaublich anspruchsvoll, was diese Funktion leisten soll. Die soll irgendwie, einerseits soll sie unglaublich, die soll schnell auszurechnen sein. Ja, weil die ergibt uns ja an, wo in unserem Feld das Element zu suchen ist oder wo es hinzuschreiben ist. Und deswegen muss natürlich diese Hash-Funktion leicht auszurechnen sein. Wenn die kompliziert auszurechnen ist, dann lohnt sich die Geschichte nicht. Das andere ist es natürlich so, dass das dazu führen sollte, dass kein Platz verschwendet wird. Also insbesondere sollte es so sein, dass jeder mögliche Speicherplatz in unserem Array auch für irgendwelche Schlüssel zuständig ist. Ja, wenn also zum Beispiel der Wert 5 in unserem Array niemals als Bild von der Hash-Funktion geliefert wird, hieße das ja, dass an die Stelle 5 nie irgendwas hingeschrieben wird und dann ist einfach diese Stelle 5 in unserem Array wird nicht benutzt und das ist eine Verschwendung. Ja? Also deswegen sollte diese Hash-Funktion surjektiv sein, so sagen die Mathematiker. Okay? Das andere, okay, das ist jetzt Minimalanforderungen, aber dann gibt es natürlich noch etwas anderes. Dann sollte es natürlich so sein, wenn Sie da 20 Elemente haben, die Sie abspeichern wollen, dann sollen die auch am besten von dieser Hash-Funktion an 20 verschiedene Stellen geschrieben werden. Also die Hash-Funktion muss also sozusagen allwissend sein, die muss also sozusagen wissen, welche Elemente sie denn da abspeichern sollen und dann auf geheimnisvolle Weise dafür sorgen, dass sie alle an verschiedene Stellen kommen. Okay? Das ist sozusagen der Traum von der idealen Hash-Funktion. Und wenn das so ist, wenn die tatsächlich alle ihre Elemente, die sie da in die eintragen wollen, wenn die von der Hash-Funktion an unterschiedliche Stellen geschrieben werden, dann können sie direkt jedes Element E schreiben an die Stelle, wenn T das die Table ist. Sie berechnen den Key für das E, den Schlüssel, und dann wenden Sie die Hash-Funktion auf den Schlüssel an und dann gibt es Ihnen den Index 17 und dahin schreiben Sie das E. Okay? Und wenn das immer so ist, dass für alle Elemente, ich träume jetzt, für alle Elemente die Hash-Funktion immer einen anderen Index liefert, dann ist natürlich Find, Insert und Remove super billig. Sie gehen einfach an die Stelle, mithilfe die Hash-Funktion Ihnen angibt. Dort finden Sie das Element, wenn es da ist. Und wenn Sie es beseitigen wollen, dann ersetzen Sie es, dann schreiben Sie dann dort 0 hin. Und wenn Sie es einfügen wollen, dann schreiben Sie dann dort das Element hin. Also alles geht super schnell und in konstanter Zeit und wir sind alle glücklich. Okay? Also diese Hash-Funktion unserer Träume löst alle Probleme. Und dann kann ich hier, weil das so einfach ist, können wir direkt auf dieser Folie die entsprechenden Implementierungen für Insert, Remove und Find angeben. Insert einfach heißt, schreibe an die Stelle, die uns diese Hash-Funktion angibt, das Element. Remove heißt, schreibe an die Stelle 0 und Find liefere das Element, das an der Stelle steht, die Hash-Funktion angibt. Und jetzt gibt es noch zwei, jetzt diese Hash-Funktion, habe ich ja gesagt, die ist irgendwie so eine Art Traum, die wir gerne hätten und wir haben bisher überhaupt keine Ahnung, wie man gute Hash-Funktionen konstruiert. Man kann ja natürlich zwei verschiedene Varianten noch betrachten, die es möglicherweise leichter machen, solche Hash-Funktionen zu konstruieren. Einmal, wenn die Anzahl der Elemente, die wir verwalten wollen, festgegeben ist. Okay, das sind also meinetwegen 2 Millionen, aber diese 2 Millionen sind uns, die können wir lange anschauen, wir können ihre Schlüssel ganz lange untersuchen und dann können wir eine Hash-Funktion konstruieren und wir müssen dann nur noch nachschauen, wenn irgendein Element kommt, ist es unter diesen 2 Millionen zu finden. Okay, das heißt, wir brauchen nur das Find zu betrachten. Und dann, das ist vielleicht ein leichteres Problem. Und dann, könnten wir natürlich sagen, okay, ja, mit solchen halben Lösungen geben wir uns nicht ab. Es könnte sein, es kommen ständig neue Elemente dazu. Wir müssen auch ein Insert haben und es werden ständig auch Elemente aussortiert. Wir brauchen auch ein Remove. Und dann haben wir ein volles, das in voller Generalität, das, was die Leute ein dynamisches Wörterbuch nennen. Okay? Gibt es hier eine Frage? Bisher haben wir ja noch keine besonders großartigen Lösungen gefunden, sondern erstmal nur geträumt. Ja, geträumt und hier für den Fall, dass einer guten Hash-Funktion eine Art von billigen Implementierung angegeben. So, jetzt ist natürlich so, jetzt müssen leider, der Traum ist zu Ende, tut mir leid. In der Wirklichkeit, wenn Sie irgend so eine Funktion hernehmen, dann wird es natürlich immer so, oder wird es im Allgemeinen so sein, dass wenn Sie diese Funktion anwenden auf zwei verschiedene Schlüssel, dass Sie dann eben leider doch genau auf dasselbe Element in Ihrem Array, in Ihrer Tabelle kommen. Und dann ist, dann hätten Sie so etwas, was man eine Kollision nennt. Und natürlich, was auch oft vorkommt, ist, dass eben zufälligerweise die Elemente, an einigen Stellen gibt es solche Kollisionen und dafür gibt es an anderen Stellen in Ihrer Tabelle einfach Freiräume, leere Stellen, leere Einträge. Ist vielleicht auch blöd, weil hier ist es, drängeln sich alle auf einem Tabelleneintrag und dort ist riesig freier Raum. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Kollisionen, das ist irgend so was, was sich die Theoretiker ausgedacht haben, das kommt in der Praxis nie vor. Ja? Und dann, wenn es nie vorkommt, dann können wir das Problem vielleicht ignorieren. Aber tatsächlich gibt es da etwas, was man, wahrscheinlich haben Sie da möglicherweise das auch schon mal gehört, von dem sogenannten Geburtstagsparadoxon. Wer hat das schon mal gehört? Ah, da gibt es ja da richtig die Experten hier überall. Also was besagt das? Ich sagte, hier steht es nochmal zur Erinnerung. Und das besagt, wenn Sie 23 Leute haben und sich fragen, gibt es unter diesen 23 Leuten zwei, die am selben Tag Geburtstag haben, und dann ist die Antwort, die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis ist nicht irgendwie 2%, 3% oder 4%, nein, die ist größer als 50%. Ja? Und wenn Sie das jetzt wieder zurückspielen auf unsere Anwendung, wir haben jetzt hier nicht Geburtstage, sondern wir haben, nehmen wir an, wir hätten eine Hash-Tabelle, das heißt, dieses M ist 365, das sind also entspricht den Tagen im Jahr, und diese 23, das sind halt irgendwie 23 Elemente, die Sie da in diese Tabelle reinmachen. Und mit Hilfe von irgendeiner einer zufälligen Hash-Funktion darauf verteilen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen 23 Dingern, die Sie in diese riesige Tabelle von der Größe 365 eintragen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei trotzdem auf dieselbe Stelle abgebildet werden, größer als 50%. Und das ist deprimierend, weil das heißt, nämlich im Klartext, Kollisionen sind nicht die Ausnahme, sondern Kollisionen sind die Regel. Okay, jetzt vielleicht noch, ich meine, Sie haben von diesem Geburtstagsparadox offensichtlich viele gehört. Wir wollen hier nochmal kurz nachrechnen, warum das, wie das zustande kommt, wo kommt die Wahrscheinlichkeit her? Und das werden wir, diese kleine Rechnung wird uns helfen, weil die wird uns ja bei der späteren Konstruktion von geeigneten Hash-Funktionen. Okay, das benutzt, um mit diesem Geburtstagsparadoxon zurechtzukommen, wird eine Ungleichung benutzt, die ganz wichtig ist, und das ist diese hier, dass 1 plus x immer für alle x kleiner gleich als e hoch x ist. Die Frage ist, wie man das einsieht. Man könnte jetzt irgendwie einen großartigen mathematischen Beweis machen, aber es gibt ein mehr oder weniger geometrisches Ding. Ich hoffe, dass meine Malkünste hier dazu ausreichen. Wenn Sie sich hier das Koordinatensystem vorstellen und hier den Punkt 0, 1 und dann so die Exponentialfunktion da reinmalen, dann sieht die irgendwie so aus. Also die geht jetzt, hat da so einen komischen Knick. Die Exponentialfunktion hat natürlich keinen Knick. Das geht natürlich ganz gleichmäßig. Aber der Witz ist, dass die Tangente an der Stelle 0, die Tangente an der Stelle 0, oh je, das habe ich jetzt irgendwie blöd gemalt, aber ich glaube, die Tangente an der Stelle 0, die hat gerade die Steigung 1. Das ist gerade die Gerade y gleich 1 plus x. Das ist die Tangente an der Stelle 0. Und weil diese Exponentialfunktion immer so links gekrümmt ist, ist die immer oberhalb ihrer Tangente, oberhalb jeder ihrer Tangenten, also auch insbesondere oberhalb von dieser Tangente. Also wenn das hier deshalb dieses rote e hoch x ist, dann ist damit dieses rote immer größer gleich dem blauen. Okay, deswegen kommt diese tolle Abschätzung, die hier da rot markiert ist. Und deswegen gilt die auch für alle x. Gibt es dazu eine Frage? Okay, das ist ein kleines mathematisches Hilfsmittel. Das könnten Sie im Zweifelsfall in der Formelsammlung nachschauen, das ich Ihnen versucht habe, hier einfach nur nochmal anschaulich zu machen. Und dann können Sie das Folgende machen, wenn Sie dann auf diese linke Seite hier, natürlich nicht durchstreichen, sondern da, wenn Sie auf die linke Seite den Logarithmus anwenden und auf den rechten Seiten, auf die rechte Seite ebenfalls den Logarithmus anwenden, den Logarithmus zur Basis e, dann kommen Sie auf diese tolle Ungleichung, dass der das ln von 1 plus x gerade kleiner gleich x ist. Okay? Das ist jetzt auch noch keine tiefe Weisheit. Das liegt eben daran, dass auch der Logarithmus eine monotone Funktion ist. Und daher werden so eine Ungleichungen erhalten. Okay. So, jetzt kommen wir, das waren also diese zwei Hilfsmittel, die wir gerne benutzen wollen. Jetzt wollen wir versuchen, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dass es keine Kollision gibt bei vielen Schlüsseln. Okay. Für den ersten Schlüssel, also die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Kollision gibt, ist es für den ersten Schlüssel ist die Wahrscheinlichkeit 1. Okay, da gibt's ja noch nichts. So, für den wenn ich den i-ten Schlüssel mir anschaue, dann gibt es bereits i minus 1 viele Stellen, die belegt sind. Ich nehme an, es gab bis dahin noch keine Kollision. Also sind jetzt noch m minus i minus 1 viele Schlüssel frei. Ja? Und ich muss, wenn ich zufällig einen von diesen freien Schlüsseln kriege, dann habe ich nach wie vor keine Kollision. Ja? Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es bis zu dieser i-ten Ziehung keine Kollision gibt, ist genau dieses hier. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei N-Ziehungen es niemals eine Kollision gegeben hat, die Wahrscheinlichkeit, dass es beim ersten Ziehen keine gegeben hat, beim zweiten, beim dritten und so weiter auch nicht. Das heißt, gerade das Produkt von allen diesen Wahrscheinlichkeiten. Jetzt ist es hier, es ist irgendwie so ein hässlicher Bruch. Da kann ich hier habe ich m, das kann ich hier, da kann ich den Zähler durch m noch ein bisschen teilen, dann steht dann da 1 minus i minus 1 durch m und dann kann ich dieses i minus 1 und das, ich gehe hier von i bis n, wenn ich dann eben von i gleich 0 bis n minus 1 gehe, kann ich das noch ein bisschen verschönern, dann ist das Produkt über die Faktoren 1 minus i durch m. Ja, das sieht jetzt schon mal ein bisschen schöner aus. Jetzt habe ich hier dieses komische Produkt, was ich irgendwie abschätzen muss. Okay, naja, wenn ich ein Produkt ist, da kann ich genauso irgendeine Zahl z ist natürlich das gleiche wie E hoch LNZ. Ja? Also der Logarithmus von diesem Produkt ist gerade die Summe der Logarithmen der einzelnen Faktoren. Dadurch kann ich also dieses rote Ding hier, umschreiben in E hoch die Summe über die Logarithmen von 1 minus I durch M. Okay, jetzt wissen wir, entsprechend dieser tollen Ungleichung, dass der Logarithmus von 1 plus irgendetwas kleiner dieses irgendetwas ist. Also dieses Ding hier kann ich deshalb abschätzen durch minus I durch M. Ja, jetzt ist der Logarithmus plötzlich im Exponenten verschwunden und ich habe dann sozusagen als ich kann also auf diese Weise diese Zahl hier abschätzen durch E hoch die Summe über von I gleich 0 bis N minus 1 von minus I durch M. Okay, jetzt habe ich die Summe, eine Summe von solchen Brüchen. Alle haben den gleichen Nenner, da kann ich dieses M rausziehen und dann habe ich, alle diese Zahlen sind negativ, das Minus kann ich auch rausziehen. Dann habe ich also die Summe von, zu bestimmen von I gleich 0 bis N minus 1 über I. Okay, das ist gleich die Summe der Zahlen bis N minus 1 und das ist gerade N mal N minus 1 halbe. Und zusammen mit dem minus 1 durch M, was ich rausgezogen habe, habe ich damit für den Exponenten gefunden minus und dann im Zähler N mal N minus 1 und im Nenner 2M. Okay? Und wenn Sie jetzt in diese Formel hierher nehmen und in dieser Formel das N ersetzen durch die 23 Leute in der Klasse und dieses M ersetzen durch die 365 Tage und dann das Ding ausrechnen, dann kommen Sie gerade bei einer Zahl, die knapp unter 1,5 liegt. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Kollision gibt. Die Kollision ist also etwas kleiner als 1,5. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Kollision gibt, ist etwas kleiner als 1,5. Oder andersrum ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Kollision gibt, ist dann etwas größer als 1,5. Okay? So, damit kriegen wir die Abschätzung dafür, dass es keine Kollision gibt. Und das heißt, wenn also die Hash-Position der Elemente zufällig verteilt wird, und die Anzahl der Elemente, die in der Tabelle drin sind, ungefähr gleich der Wurzel ist der Anzahl der Elemente, die in das Array reinpassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das ist irgendeine konstante Wahrscheinlichkeit, ungefähr 1,5, dass es eine Kollision gibt. Und natürlich, wenn Sie noch mehr Elemente reingeben, die mehr als Wurzel m viele Elemente sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision natürlich immer weiter an und nähert sich der 1. Okay, gibt es hier eine Frage? Gut, wir wissen jetzt, es gibt Kollisionen und wir müssen mit den Kollisionen umgehen können. Und eine Möglichkeit, mit der Kollision umzugehen, ist einfach das Folgende. Okay, wenn halt 20 Elemente alle über die Hash-Funktion auf den Wert 17 gemappt werden, dann hänge ich an die Stelle 17 in meine Tabelle eben eine Liste und dann füge ich alle diese Leute da rein. Ja? Das hieße also hier in diesem Fall, ich hätte die als Beispiel, die Schlüssel 5 und 10 werden beide auf dieses Element abgebildet. Also werden die Elemente mit dem Schlüssel 5 und 10 hier in diese Liste reingehängt und genauso hier die Elemente 1, 14 und 19 werden meinetwegen durch meine Hash-Funktion auf dieses Element abgebildet auf diesen Index abgebildet und dann hängen dann halt alle diese drei Elemente hier in dieser Schlange. Okay, während natürlich die nicht immer gibt es eine Kollision hier, diese tolle 3, die wird durch meine glücklich gewählte Hash-Funktion auf ein eigenes Element abgebildet und dann gibt es dort zwar auch eine Liste, diese Liste enthält aber nur ein Element, nämlich das mit dem Schlüssel 3. Okay? Und die Implementierung ist dann entsprechend, müssen wir ein bisschen, wenn wir solche Kollisionen in Betracht ziehen, müssen wir ein bisschen aufbohren. Unsere Tabelle erhält jetzt Einträge, die Listen von Elementen sind und nicht mehr Elemente selber. Und wenn wir einfügen, dann fügen wir halt ein Element in die Liste ein, die durch die Hash-Funktion und den Schlüssel uns mitgeteilt wird. Und wenn wir beseitigen, dann müssen einen Schlüssel, dann müssen wir eben erstmal mit Hilfe von H angewendet auf diesen Schlüssel zu der entsprechenden Liste gehen, die Liste durchsuchen und wenn da ein Element mit dem Schlüssel K drin ist, dann dieses beseitigen. Und schließlich das Find ist dann entsprechend auch zu modifizieren. Ich muss dann erstmal, die Hash-Funktion liefert mir dann halt eben einen Eintrag, an dem eine Liste steht, die ich dann einfach linear durchsuchen muss. Jetzt könnten Sie sagen, okay, was ist denn das für eine Mistimplementierung? Da muss ich ja dauernd diese Listen durchsuchen. Und das ist natürlich wahr, aber die Hoffnung, die stirbt natürlich zuletzt und die Hoffnung sagt, vielleicht sind diese Listen ja alle ganz kurz. Und wenn die Listen kurz sind, dann ist dieses Durchsuchen der Liste geschenkt. Okay? Nur, wenn natürlich alle Elemente zum Beispiel in ein und dieselbe Liste hinein durch die Hash-Funktion auf denselben Eintrag in unserer Hash-Tabelle abgebildet werden und dann alle in derselben Liste enden, dann sind wir natürlich voll die Deppen, weil dann müssen wir, hätten wir auch gleich die Liste durchsuchen können. Ja, also der Platz, wenn wir uns noch im Detail versuchen anzuschauen, wie teuer die einzelnen Operationen sind, dann stellen wir also fest, der Platzverbrauch ist wie groß. Naja, wir müssen Platz bereitstellen für die ganze Tabelle, die hat m Einträge, deswegen Platz m. Und außerdem noch extra Platz für jedes Element, was wir in der Tabelle abspeichern. Wenn wir n Sachen abspeichern müssen, brauchen wir n Listenelemente. Und das gibt uns nochmal Platz n, also insgesamt O von klein n plus klein m Platz. Insert ist ebenfalls eine super billige Operation, weil wir wenden die Hash-Funktion an, das liefert uns die Liste und dann hängen wir einfach das Element vorne dran. Das Einzige, was ein bisschen mühsamer ist, ist das Remove und das Find. Das Remove und Find, warum? Weil wir haben dann gekommen mit Hilfe der Hash-Funktion auf die Liste, die wir durchsuchen müssen. Und dann müssen wir halt diese Liste durchsuchen. Und wenn die Liste lang ist, ist es teuer. Und wenn die Liste kurz ist, ist es schnell. Und wir müssen für das Remove und für das Find müssen wir natürlich bis ganz zum Ende der Liste durchlaufen. Erst dann wissen wir, dass das Element nicht da ist. Und ja, also im Worst Case müssen wir alle Elemente dieser Liste anschauen. Und das kann teuer sein. Und das heißt, wir schließen daraus die traurige Botschaft. Wenn unsere Hash-Funktion irgendwie ungeeignet ist, dann ist im schlimmsten Fall das ganze Verfahren genauso schlimm, als ob wir gar keine spezielle Datenstruktur verwenden, sondern alles in eine Liste reintun. Und jetzt Ihre Frage. Bitte lauter. Da haben Sie recht, also die Frage, ich wiederhole, so gut ich das verstanden habe. Sie fragen, was passiert, wenn ich ein Element einfüge, was ich schon mal eingefügt habe. Und dann hätte ich in einer Liste möglicherweise das Element doppelt. Ist kein Schade, dann habe ich es halt zweimal und wenn ich ein Find mache, finde ich halt das erste Element. Ich finde, aber Sie haben natürlich recht, wenn ich beim Remove, muss ich dann alle Elemente beseitigen. Also ich müsste dann wenn ich mit dem Phänomen umgehen möchte, dass dasselbe Element mehrmals daherkommt, muss ich entweder dafür sorgen, dass ich vorher einen Feind mache, um herauszufinden, ob das Element schon da ist, und es nur einfügen, wenn es noch nicht da ist, oder ich muss beim Remove sorgfältiger sein, dass ich auf jeden Fall bis zum Ende der Liste durchlaufe, um alle Kopien desselben Elements zu entfernen. Das wären die beiden Lösungen, die mir da spontan einfallen. Jetzt gab es da hinten noch eine Frage. Gibt es noch die Frage? Keine weiteren Fragen? Okay. So, also jetzt, ich meine, gut, alles, im schlimmsten Fall sitzt alles in derselben Liste. Das ist jetzt wieder mal, unser ganzer Traum ist jetzt irgendwie völlig zerplatzt und wir sind jetzt wieder völlig deprimiert. Warum der ganze Aufwand? Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwie Hash-Funktionen, die dafür sorgen, dass es, Kollisionen können wir ja vermutlich nicht verhindern, aber dass zumindest die Anzahl der Kollisionen irgendwie wenig sind oder wenn, dass sie sich irgendwie so gleichmäßig verteilen und alle Listen kurz sind. Ja, wenn das der Fall ist, dann sind wir natürlich, dann haben wir gewonnen. Aber es gibt leider eine traurige Nachricht. Für jede Hash-Funktion gibt es immer irgendeinen Eintrag, der so das Groß N durch M viele Schlüssel auf diesen Eintrag gemappt werden. Das ist völlig unvermeidlich, weil dieses Groß N ist die Gesamtzahl aller Schlüssel, die wir haben. Und wir haben ja nur klein m viele verschiedene Einträge in unserem Array. Und wenn die in einem sehr großen Missverhältnis stehen, was weiß ich, das Groß N ist 1 Million und das klein m ist mickrige 1000, dann ist es natürlich so, dass wir die 1 Million irgendwie auf diese 1000 verteilen müssen und dann gibt es mit Sicherheit irgendeinen einen Eintrag in unserem Feld, der mindestens 1000, also m groß n durch klein m viele Schlüssel drauf zugeordnet hat. Und wenn ich diese Hash-Funktion habe und dann ein böser Geist mich gerade mit diesen 1000 Elementen für diesen einen Eintrag ausstattet, dann wird da die Liste die Länge 1000 haben. Ja, und okay, das ist also jetzt irgendwie an dieser Hinsicht völlig unvermeidlich. Jetzt ist es natürlich oft so, dass zusätzlich, das kommt vielleicht, kann uns das helfen, dass die Anzahl der Elemente, die wir normalerweise in dieser Tabelle unterbringen wollen, die ist viel größer als, viel kleiner als dieses Groß N durch das M. Typischerweise, wenn Sie 1000 Elemente abspeichern wollen, dann werden Sie ungefähr auch 1000, eine Hash-Tabelle der Größe 1000 spendieren. Vielleicht sogar der Größe 2000. Ja? Und obwohl es dann 1 Million Schlüssel gibt, haben Sie ja nur 1000 davon, die Sie in Ihrer Hash-Tabelle unterbringen müssen. Aber auch in diesem Falle kann es eben sein, dass Sie Pech haben und alle durch die Hash-Funktion auf dasselbe Element, alle diese kleinen n vielen Dinger durch die Hash-Funktion auf dasselbe Element abgebildet werden. Und deswegen, das ist mehr oder weniger unvermeidlich. Aber möglicherweise gibt es ja Auswege. Und ein Ausweg, der uns zum Beispiel schon helfen würde, ist, wenn wir irgendwie mit Hilfe von indem wir Zufälligkeit in unser Verfahren einbringen oder Durchschnittsgeschwindigkeiten, Durchschnittslaufzeiten in Betracht ziehen und wenn halt einfach meistens die Sache super schnell geht, dann sind wir vielleicht auch zufrieden. Ja? Das wäre dieses eine, dass wir hier auf diese Art und Weise so Durchschnittslaufzeiten Betracht ziehen oder vielleicht irgendein ein Zufallsprinzip in unsere Hash-Funktion einbauen. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir vielleicht können wir auch diese Hash-Funktion nicht einfach a priori wählen und dann verwenden, sondern abhängig machen von den Schlüsseln, die wir verwenden für die Elemente in der Tabelle. Dieses letzte werden wir auch hier noch betrachten, dieses grüne. Das funktioniert allerdings natürlich nur dann besonders gut, wenn wir die Menge der Schlüssel für die Elemente, die wir abspeichern wollen, kennen. Das heißt, wenn wir ein statisches Wörterbuch haben. Während die ersten beiden, die gelben, die funktionieren möglicherweise auch, wenn das Wörterbuch dynamisch ist und wir die Schlüssel sozusagen im Vorhinein nicht kennen. Okay, jetzt schauen wir uns nochmal dieses Hashing an mit diesem Chaining. Chaining bedeutete, dass wir alle Elemente, die eine Kollision haben, in einer Liste verwalten. Und jetzt der erste Satz, der uns vielleicht ein wenig Trost spendet, auch wenn er noch nicht die Lösung darstellt, aber der sagt und der zeigt uns gewissermaßen, in welche Richtung wir argumentieren können. Der erste Satz besagt, angenommen, wir hätten eine Tabelle, die hat die Größe klein m, okay. Wir haben n Elemente, die wir da drin ablegen wollen. Und wir hätten eine Hash-Funktion, die zufällig ist. Ja, das ist so, wie als ob diese Hash-Funktion für jeden neuen Schlüssel, der daherkommt, die Münze wirft. Natürlich, die Münze hat nur zwei Bits, aber sagen wir mal, log m mal eine Münze wirft, um dann eine zufällige Position auszuwürfeln, an die wir den Wert hinschreiben. Ja, ist natürlich eine irgendwie nicht so ganz realistisch, weil dann müssten wir ja, wie wenn derselbe Schlüssel nochmal kommt, dann können wir ja nicht dasselbe nochmal würfeln, dann müssen wir sozusagen das, was wir vorher erwürfelt haben, uns irgendwie nachschlagen. Also die Implementierung von so einer Hash-Funktion, von so einer zufälligen Hash-Funktion wäre nicht leicht, sagen wir mal so. Wir werden also keine solchen zufälligen Hash-Funktionen benutzen, sondern andere, leichter zu verwaltende Funktionen. Aber angenommen, wir hätten so ein Ding, dann können wir uns natürlich immer noch fragen, wie teuer ist das Remove? Und zwar jetzt das Remove gemessen nicht in die Anwendung der Hash-Funktion, die geben wir uns geschenkt, die nehmen wir an, dass die geschenkt wäre, sondern einfach gemessen in der durch Länge, wenn Sie so wollen, der Listen, die wir durchsuchen müssen, um das Element mit dem gegebenen Schlüssel zu finden. Ja, und wir wollen also diese Laufzeit von dem Remove nicht absolut, sondern wir sind zufrieden, wenn wir die erwartete Laufzeit von dieser Operation ausfindig machen. Ja? Und dann ist die Behauptung, die Behauptung habe ich ja noch gar nicht gesagt, die Behauptung ist, dass dann die Laufzeit im Wesen gegeben ist, die erwartete Laufzeit 1 ist dann 1 plus klein n durch klein m. Das heißt im Klartext, wenn dieses klein m, die Größe der Tabelle, in etwa genauso groß ist wie die Anzahl der Elemente, die in der Tabelle eingetragen werden, das ist das kleine n, dann ist die Laufzeit O von 2 oder eine Konstante. Ja, das heißt, es ist zwar so, es könnte zwar sein, dass einige Listen länger sind, im Mittel haben aber alle Listen die gleiche, eine konstante Länge. Das ist die Aussage hier. Wenn die Hash-Funktion rein zufällig ist. Das mit dem rein zufällig ist natürlich irgendwie problematisch, weil wir müssen dann irgendwie unglaublich viele Bits speichern, um diese Hash-Funktion zu repräsentieren und die zu verwalten wäre dann, würde einen gewaltigen zusätzlichen Platzbedarf erfordern. Okay? Gut, also jetzt fragen wir uns, wie können wir diese Aussage beweisen. Ja, und dazu nehmen wir uns her, wir hätten irgendwie so einen Schlüssel K, beziehungsweise wir hätten so eine Position I, die von der Hash-Funktion, auf die von der die Hash-Funktion das K abbildet. Okay? Die Laufzeit erst einmal für sowohl für Find wie für Remove ist im Wesentlichen proportional zu der Liste, zu der Länge der Liste an der Position I. Ja? Das heißt, wenn wir uns eine Zufallsvariable besorgen, das ist dieses große X, die gerade die Länge von dieser Liste an der Position I beschreibt, dann ist die Laufzeit sowohl für das Remove wie das Find gerade, die erwartete Laufzeit ist dann O von 1 plus E von X. Okay? Jetzt ist die Frage, das heißt, alles, was wir jetzt machen müssen, ist, noch rauszukriegen, wie groß ist das E von X. Und dazu definieren wir für jedes Element E, für jedes kleine Element E in unserem Universum von Dingen, die wir möglicherweise in der Hash-Funktion, in der Hash-Tabelle abspeichern wollen, eine eigene Zufallsvariable, das ist dieses große X und ein E. Und diese Zufallsvariable ist entweder 0 oder 1 und die ist 1 genau dann, wenn die Hash-Funktion den Schlüssel von E auf genau dieses I abbildet. Die Listenlänge X, ja, wobei S, Moment, ja. Wobei S eben, was ist dieses S nochmal? Das S sind die Elemente, die in die Tabelle eingetragen wurden. Okay, und die Listenlänge an der Stelle I ist dann gerade die Summe dieser Werte x-Index E. Und dann entsprechend ist dann der Erwartungswert von dem X gerade der Erwartungswert der Summe der xE. Und jetzt wissen wir, dass diese Erwartungswerte und Summen irgendwie vertauschen. Das heißt, das ist gerade die Summe der Erwartungswerte der xE. Okay, was ist jetzt dieses xE? Hat ja nur zwei Werte, entweder 0 oder 1. 0 mal die Wahrscheinlichkeit, dass xE gleich 0 ist, plus 1 mal die Wahrscheinlichkeit, dass xE gleich 1 ist. Und dann ist natürlich 0 mal irgendwas ist natürlich 0. Das heißt, hier vorne, das fällt weg. Und das heißt, es ist gerade die Summe der Wahrscheinlichkeiten, dass das xE gleich 1 ist. Okay? Die Wahrscheinlichkeit für ein einzelnes Element, dass der Schlüssel davon abgebildet wird auf einen speziellen Wert, ist halt gerade, weil unsere Hash-Funktion zufällig ist, gerade 1 durch m. Weil jeder Wert, es gibt m viele verschiedene Werte, jeder hat die gleiche Wahrscheinlichkeit und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass da i rauskommt, gerade 1 durch m. Und das müssen wir über alle kleinen e aus dieser Menge s, müssen wir dieses 1 durch m aufsummieren. Die Menge S hat gerade klein n viele Elemente, deswegen kommt da gerade klein n durch klein m raus. Gibt es hier eine Frage? Und das beweist dann dass der Satz, den Satz, weil dann heißt es nämlich, dieses Ding hier ist gerade klein n durch klein m und damit haben wir als Gesamtlaufzeit 1 plus dieses Ding da als erwartete Gesamtlaufzeit und das stand gerade hier in unserem Satz drin. Okay? Fragen? Anmerkungen? Okay, das ist also auf irgendeine Art und Weise, wenn wir solche tollen zufälligen Hash-Funktionen hätten, die sind Insofern haben die ja eine gute, wir wissen zwar nicht, wie wir solche Hash-Funktionen implementieren könnten, aber wenn wir das könnten, wäre die erwartete Laufzeit wäre sehr gut, nämlich im Wesentlichen konstant für das Find und für das Remove. Zumindest im Wesentlichen konstant, wenn das n kleiner gleich dem m ist oder ein konstantes Vielfaches von dem m ist. Bitte schön. Was heißt linear? Also es ist halt, die Laufzeit ist hier angegeben in Abhängigkeit von den Parametern von der Anwendung. Je nachdem, und Sie können dann herumspielen, sowohl mit dem kleinen n wie mit dem kleinen m. Wenn Sie eine Vorstellung haben, wie viele Elemente in Ihre Hash-Tabelle hinein sollen, dann sollten Sie Ihre Tabelle im Wesentlichen genauso groß machen oder sogar noch ein bisschen größer. Ja, und deswegen wird in praktischen Implementierungen von Hash-Tabellen ist es so, dass man sowas wie ein Füllgrad, man weiß ja nicht am Anfang, wie viele Elemente in der Hash-Tabelle hineinkommen, man verwaltet sowas wie ein Füllgrad und das heißt, man zählt mit, wie viele Elemente man schon eingetragen hat und wenn das in die Nähe von dem M kommt, dann beschließt man, oh, unsere Tabelle ist vielleicht zu klein. Ich sollte sie vielleicht durch eine größere Tabelle ersetzen. Und dann machen wir diesen dynamischen Array-Trick und vergrößern die Tabelle um einen Faktor 2. Und dann ist der Füllgrad plötzlich wieder nur noch 1,5. Ja? Solche Tricks würde man da anwenden. Gibt es weitere Fragen? So, jetzt ist, also ich sagte schon, diese zufälligen Hash-Funktionen sind vielleicht ein bisschen, nicht so praktisch, aber vielleicht gibt es sozusagen Hash-Funktionen oder Klassen von Hash-Funktionen, die wir verwenden könnten, die leichter zu implementieren sind, aber so ein ähnliches Verhalten haben. Und solche Dinger sind die sogenannten C-universellen Familien von Hash-Funktionen, wobei C irgendeine Zahl ist. Also was weiß ich, es gibt dann 1-universelle oder 2-universelle und so weiter. Ja? Also, was muss man sich unter einer solchen Familie von Hash-Funktionen vorstellen? Um noch einmal das zu betonen, eine einzelne Hash-Funktion ist natürlich nicht C-universell, sondern das ist eine Familie von Hash-Funktionen, die man gemeinsam betrachtet, die irgendwie eine gemeinsame Charakterisierung haben. Wir werden gleich Beispiele dafür kennenlernen. Ja? Okay, was ist das also? Also angenommen, wir haben irgendwie eine Familie von Hash-Funktionen, die wir irgendwie gut von irgendeiner bestimmten Bauart, die wir gut implementieren können. Diese Familie, die nenne ich jetzt mal groß H. Ja? Und diese Hash-Funktionen, die haben gemeinsam, dass ihr Wertebereich von 0 bis m-1 geht. Das heißt, jede von denen ist prinzipiell einsetzbar für unsere Hash-Tabelle. Und diese Familie groß H, die heißt eben jetzt C-universell, wenn das Folgende gilt. Ich betrachte irgendein Paar von Schlüsseln X und Y und die sind verschieden. Und dann frage ich mich jetzt, wie viele Hash-Funktionen bilden X und Y trotzdem auf das gleiche Element ab? Ja? Wenn die Anzahl dieser Hash-Funktionen kleiner gleich, also so ein Bruchteil von höchstens C durch M aller Hash-Funktionen darstellt, dann nennen wir die ganze Familie C universell. Ja? Also das hier sind, vielleicht um das noch, weiß ich nicht, ob das anschaulich macht, aber das kann ich vielleicht noch einmal versuchen, so intuitiv zu sagen, das sind die bösen Hash-Funktionen, die meine beiden Schlüssel X und Y, die ja doch verschieden sind, zu einer Kollision führen. Und das hier sind alle Hash-Funktionen. Und ich frage mich halt, was ist der Anteil der bösen Hash-Funktionen an allen Hash-Funktionen? Und diese C-Universalität besagt, dass dieser Anteil nicht zu groß ist. Der ist nur geringfügig größer als 1 durch M. In diesem Falle C durch M. Besonders toll wäre es, wenn dieser Anteil höchstens 1 durch m wäre. Dann heißt diese Familie überhaupt universell. Ja? Wenn ich also, was hat das für einen Effekt? Wenn ich also irgendwie eine von, ich habe diese große Menge groß H von Hash-Funktionen und jetzt wähle ich eine Hash-Funktion aus dieser Menge H aus, zufällig. Ich werfe also irgendwie bestimme ich die zufällig. Ja? Das ist jetzt dieses kleine H aus dem großen H. Und ich frage mich jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese zufällige Hash-Funktion ein Paar X und Y auf denselben Wert abbildet. Und dann ist diese Wahrscheinlichkeit gerade, naja, ich habe irgendeine zufällig gezogen, die Wahrscheinlichkeit dieses durch dieses ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden gleich sind. Und die ist nach dieser Abschätzung gerade höchstens C durch M. Also nochmal, ich habe so eine universelle C-universelle Familie. Ich wähle zufällig ein Element raus. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision für zwei gegebene X und Y gerade höchstens C durch M. Okay? Und wenn die Familie sogar 1 universell ist, dann ist es gerade 1 durch M. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Kollision für X und Y gibt. Für jedes Paar X und Y. Okay, und jetzt ist die Behauptung, also wir wissen auch noch nicht, also diese C, ich habe das jetzt einfach mal definiert, dass es solche C-universellen, was so eine C-universelle Familie ausmacht. Wir wissen noch gar nicht, ob sowas überhaupt gibt, aber jetzt können wir trotzdem schon mal was über diese da beweisen. Wir können nämlich sagen, angenommen, jemand gibt uns so eine C-universelle Familie von Hash-Funktionen und wir wählen irgendwie zufällig eins aus dieser Familie aus. Dann ist die erwartete Laufzeit von Remove und Find fast genauso wie bei einer wirklich zufälligen Hash-Funktion, nämlich im Wesentlichen 1 plus n durch m, aber nicht ganz n durch m, da kommt noch dieser kleine Faktor c dazu. Aber das c ist eine Konstante, stellen Sie sich vor, das ist 5, dann heißt es, 5-mal das Verhältnis von n durch m gibt Ihnen im Wesentlichen die Laufzeit. Das heißt wieder, wenn in diesem Falle würden Sie dann irgendwie das Array vielleicht 5-mal so groß machen, wie die Anzahl der Elemente, die drin abgespeichert werden. Und dann kriegen Sie auch ungefähr eine Laufzeit von 2, O von 2. Ja? Das heißt, diese C-Universelle, wenn wir solche, der Satz besagt, um das noch einmal zu wiederholen, vielleicht zu Ihrer Ermüdung, diese C-universellen Familien, wenn es sie gäbe, wären in der Praxis genauso gut, wie wenn ich wirklich zufällige Hash-Funktionen hätte. Okay? Frage? Okay, jetzt, wie beweist man das? Ich meine, natürlich muss man einfach jetzt tapfer wieder versuchen, das mit den entsprechenden Zufallsvariablen zu modellieren. Also wir betrachten einen festen Schlüssel K und die Zugriffszeit auf das Element, das durch den Schlüssel K identifiziert wird, das ist wieder diese tolle Zufallsvariable X. Das ist gerade 1 plus die Länge der Liste die Länge der Liste, die in unserer Tabelle an der Stelle H von K steht. Okay? Und wir fragen uns jetzt wieder, was ist die erwartete Größe für dieses X? Und da definieren wir uns wieder ganz genauso wie bei diesen zufälligen Hash-Funktionen, diese Hilfszufallsvariable X klein e zwischen 0 und 1 die entweder 0 oder 1 ist, wobei dieses E eben ein Element in der Menge der Elemente ist, aus der Menge der Elemente S ist, die in der Tabelle drinstehen. Und das sind, und dieses XE ist dann eben gleich 1, wenn es die von der Hashfunktion H auf den gleichen Wert gehasht wird wie das K. Ja, also dieses XE ist gleich 1, genau dann, wenn H vom Schlüssel von E gerade gleich H von dem K ist. Und die Listenlänge ist dann gerade die Summe über diese XE. Und was ist jetzt die erwartete Listenlänge? Wieder müssen wir diesen Erwartungswert ausrechnen. Wegen dieser, weil Erwartungswerte mit Summen kommutieren, ist das gerade die Summe der Erwartungswerte von diesem x klein e. Und das heißt, das ist wieder gerade die Summe über die Wahrscheinlichkeiten, dass dieses xe gleich 1 ist. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass für irgendeinen Schlüssel, der verschieden von k ist, dass die durch die Hash-Funktion h auf denselben Wert gehasht sind? Das ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision bei diesen C-universellen Familien von Hash-Funktionen war aber gerade kleiner gleich C durch M. Also müssen wir über alle diese Elemente E dieses C durch M aufsummieren, und das ist deshalb gerade klein n mal C durch M. Und das ist das, was wir beweisen wollten. Ja? Das führt dann genau zu dieser erwarteten Laufzeit. Gibt es hier eine Frage? Keine Frage, alles klar? Und Sie sehen hier, der Trick, mit dem wir hier das ausrechnen, wiederholt sich. Und das ist vielleicht auch gut, weil dadurch kann man sich an den Gedanken gewöhnen. Man hat eben diese Indikatorvariablen und diese XEs, und dann hat man eben die Summe über die, und die geben uns die Länge, und dann genügt es, wenn wir den Erwartungswert bestimmen wollen, die Wahrscheinlichkeit festzustellen, wann eben so ein XE gleich 1 ist. So, ja, jetzt bleibt natürlich, jetzt haben wir uns davon überzeugt, okay, ja, wenn wir jetzt diese C-universellen Familien hätten, dann wären wir natürlich glücklich und unsere ganze Hash-Tabellen-Technologie würde gut funktionieren. Wie kommen wir aber jetzt zu so einer C-universellen Familie? Und da werde ich Ihnen zwei Konstruktionen anbieten. Wir fangen erst einmal an mit, wir nehmen an, dass die Schlüssel, ich sagte, das sind Zahlen, wie zum Beispiel 64-Bit-Zahlen. Wir können das eben auch einfach als Bit-Strings auffassen. Ja? Und außerdem nehmen wir an, dass die Tabellengröße klein m, dass das eine Primzahl ist. Das ist ganz wichtig. Primzahlen sind sehr nützlich. Und hier nehmen wir auch an, dass wir hier eine Primzahl hätten. Und dann, was lernen wir daraus, wenn wir eine Primzahl haben? Naja, dass wenn wir rechnen modulo dieser Zahl, dieser Primzahl, dann ist es ein Körper. Ich nehme mal an, in diskreten Strukturen kamen solche Sachen vor, oder? Nein? Doch, danke. Da kam das vor. Also, der Restklassenring modulo 2 zum Beispiel ist ein Körper. Und genauso modulo 5, modulo 7 und modulo 11, wenn ich mich nicht irre. Okay? Was heißt es, dass es ein Körper gibt? Ist, naja, dass Sie nicht nur, in einem Körper können Sie addieren und multiplizieren. Okay? Und außerdem gibt es bezüglich der Addition immer auch das Negative. Okay, das ist jetzt nicht so überraschend. Aber es gibt auch bezüglich der Multiplikation immer ein Inverses. Und das ist schon ein bisschen überraschend, finde ich zumindest. Weil das heißt, wenn Sie zum Beispiel modulo 7 rechnen und Sie haben die Zahl 3, dann gibt es immer irgendeine andere Zahl, die multipliziert mit 3 1 ist modulo 7. Ja? Ich frage jetzt nicht, welche das ist. Es ist nicht, diese Zahl ist nicht immer ganz leicht zu finden, aber es gibt sie. Das heißt, Sie können in so einem Restklassen, in so einem Restklassenring modulo einer Primzahl auch dividieren. Das ist schon mal sehr gut. Okay, das ist diese Geschichte. Und jetzt machen wir das Folgende. Dieses M hat auch so eine Bitlänge. Und die runden wir nach unten ab. Also zum Beispiel, wenn M die Primzahl, die kann ich mir vielleicht ganz gut merken, wenn Sie 7 sich anschauen, dann braucht das, ich glaube, ja, dann wäre das abgerundet, wären das dann 2. Wäre das 2. Ja? Nicht 3, sondern 2. So, dann nehmen Sie dieses, auf diese Art und Weise runden Sie diese Primzahl ab, also die Länge der Primzahl ab, und dann teilen Sie die Schlüssel auf in Abschnitte, die diese Länge W haben. Ja? Und es kann natürlich sein, dass die Länge nicht wirklich durch dieses W zu teilen ist. Dann gibt es halt vielleicht hinten noch so einen Rest bei den Schlüsseln, die aber das macht nichts. Ja? Dann haben Sie halt da irgendwie einen Abschnitt mehr. Und wir nehmen jetzt an, dass die Anzahl dieser Abschnitte, dass das gerade dieses kleine K ist. Ja? Und dann können wir jetzt diesen Schlüssel selbst auffassen als ein K-Tupel von Zahlen. Ja? Wir können den Schlüssel also interpretieren als ein K-Tupel von Zahlen, und jede von diesen Zahlen ist kleiner gleich 2 hoch W minus 1. Also insbesondere kleiner gleich M. Kleiner, nicht kleiner gleich, sondern kleiner als M. Okay? Ich höre wieder so ein Gemurmel. Gibt es hier Fragen? Und okay, jetzt haben wir also die Schlüssel aufgeteilt in solche kleine Zahlen, in so eine lange Zahl aufgefasst, meinetwegen als Tupel von kurzen Zahlen. Und was wir jetzt machen ist, die Hash-Funktion sieht jetzt so aus, wir suchen uns irgendeinen Vektor von Zahlen, das sind jetzt Zahlen zwischen 0 und m minus 1. Und das ist ein Vektor von der Länge k. Also der Vektor passt genau zu diesem Vektor von Abschnitten im Schlüssel. Und dann berechnen Sie die Hash-Funktion in dieser Weise, indem Sie einfach das Skalarprodukt bilden von diesen beiden Vektoren. Also das A1 multiplizieren Sie mit dem X1, mit diesem Teil aus dem, mit dem ersten Teil des Schlüssels, das A2 mit dem zweiten Teil, das A3 mit dem dritten und so weiter. Und dann addieren Sie den ganzen Gesums auf. Und das gibt dann eine Zahl. Und zwar, diese Zahl ist natürlich, rechnen Sie, modulo M. Ja, also das heißt, die Hash-Funktion liefert damit eine Zahl zwischen 0 und m minus 1. Okay? Kann man verstehen, wie so eine Hash-Funktion aussieht? Und jetzt behaupte ich, wenn dieses m eine Primzahl ist, dann ist diese Familie von Hash-Funktionen tatsächlich eine 1 universelle, also überhaupt eine universelle Familie von Hash-Funktionen. Also das Beste, was wir für eine Familie von Hash-Funktionen uns wünschen können, und zusätzlich von einer, wenn Sie das jetzt genau betrachten, von einer doch erstaunlich einfachen Bauart. Sie müssen einfach nur eben diese K-Zahlen zwischen 0 und m minus 1 hinschreiben oder sich ausdenken, um die Funktion zu beschreiben. Die nimmt nicht viel Platz weg, und das Anwenden dieser Hash-Funktion ist auch nicht so schwierig. Sie müssen ja nur den Schlüssel x aufteilen in die Blocks, dann das Skalarprodukt ausrechnen, modulo m. Hier ist wieder so laut. Könnten Sie bitte mal ein bisschen leiser sein? Oder sind Sie jetzt ganz aufgeregt von diesen universellen Hash-Funktionen, dass Sie sie gar nicht an sich halten können, als darüber jetzt zu diskutieren. Also ich finde das schon spannend, aber ich weiß natürlich nicht, aber... Okay, schauen wir uns ein Beispiel an. Wir nehmen an, unser M wäre eine Primzahl und hier ist sie 269. Okay, können Sie überprüfen, ob das tatsächlich eine Primzahl ist? Also zumindest durch 3 ist es nicht teilbar. Okay? Und dann nehmen Sie an, dass Ihre Schlüssel sind 32-Bit-Wörter. Ist auch nicht verwegen anzunehmen. Und jetzt ist die Frage, in wie viele Teile müssen Sie unterteilen? Und dann stellen Sie fest, also es reicht hier in 4 Teile zu unterteilen, weil dieses M ist halt größer als, also ein Viertel ist dann halt gerade ein Byte und ein Byte hat 256 viele Werte und 256 ist kleiner gleich 269. Ja, deswegen passt das. Okay? Und jetzt, damit sind Schlüssel, also 4 Tupel von Zahlen und jede von diesen Zahlen, also Schlüssel sind 4 Tupel und diese Zahlen sind halt jeweils ein Byte groß. Also zum Beispiel wäre das hier ein möglicher Schlüssel. Ein möglicher Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wie sieht eine mögliche Hash-Funktion aus? Hash-Funktionen sind auch 4 Tupel. Aber jetzt steht an jeder Stelle nicht ein Byte, sondern eine Zahl zwischen 0 und 268. Ja? Also wir erlauben uns etwas mehr Freiheit bei der Auswahl der, dieser A1 bis A4. Ja? Ein Beispiel für so eine Darstellung einer Hash-Funktion ist also dieser Vektor 2, 4, 261 und 16. Und wenn wir jetzt diese Hash-Funktion anwenden wollen auf dieses x, dann müssen wir halt ausrechnen, okay, 2 mal 12 plus 4 mal 7 plus 261 mal 4 plus 16 mal 3. Ist natürlich jetzt also auf dem Papier ein bisschen mühsam auszurechnen, Taschenrechner hilft und implementiert ist es jedenfalls sehr schnell. Und dann müssen Sie diese Zahl, die da rauskommt, modulo 269 nehmen und in diesem Falle, wenn Sie wollen, können Sie das nachrechnen, kommt 66 raus. Das heißt, das Element mit diesem Schlüssel x würde abgebildet auf den Eintrag 66 in unserer Hash-Tabelle. Und jetzt haben wir natürlich immer noch nicht, wir müssten jetzt eigentlich noch nachweisen, dass es tatsächlich eine 1 universelle Familie von Hash-Funktionen ist. Und dieser Beweis finden wir jetzt hier. Den machen wir noch schnell, wenn Sie ein bisschen ruhiger sind. Okay, also wir nehmen jetzt mal an, wir hätten 2 verschiedene Schlüssel, so ein X und so ein Y. Wobei... Ich glaube, hier sollte man besser so runde Klammern nehmen und keine geschwungenen Klammern. Wir haben also so ein X und so ein Y. Das sind 2 Schlüssel und die sind und wir nehmen an, dass die verschieden sind. Und wir fragen uns jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie von irgend so einem zufällig gewählten A oder von einer Hash-Funktion, die zu einem zufällig gewählten A entspricht, dass die von der auf dasselbe Element abgebildet werden. Ja, also diese Wahrscheinlichkeit hier würden wir gerne abschätzen wollen. Und dazu, wenn das x verschieden von dem y ist, dann gibt es sind diese beiden Vektoren verschieden und das heißt, es gibt insbesondere mindestens einen Index j, so dass das xj verschieden von dem yj ist. Ja? Weil wenn es an jeder Komponente gleich wäre, dann wäre natürlich das x gleich dem y. Okay? Das heißt, insbesondere dieses xj minus yj, das sind 2 Zahlen, die sind kleiner, die sind beide kleiner als m. Wenn ich die subtrahiere, dann müssen die eben verschieden von, dann sind die verschieden, die sind verschieden, also ist ihre Differenz ebenfalls verschieden von 0 modulo m. Okay? Wenn die verschieden von 0, wenn diese Differenz verschieden von 0 ist, modulo m, dann gibt es, weil eben m eine Primzahl ist, ein multiplikatives Inverses. Es gibt also irgendeine andere Zahl, die ich mit dieser Zahl multiplizieren kann und dann gibt es dann 1, modulo m. Okay? Das ist sozusagen das, was uns die Tatsache bringt, dass m eine Primzahl ist. Okay? Und jetzt schauen wir uns an, wenn wir also, es gibt also ein Inverses für dieses, für diese Differenz xj minus yj, und das heißt, für jedes b können wir für jedes b und für jedes a können wir diese Gleichung hier lösen. Das heißt, wir können insbesondere dieses aj bestimmen als, das ergibt sich aus dem b, indem wir einfach das Inverse dieser Differenz von dem xj und dem yj auf beiden Seiten drauf multiplizieren. Ja? Das heißt, das xj können wir aus dem b ausrechnen und der Differenz. Das aj können wir da ausrechnen. Okay? Und jetzt schauen, dieses Fakt werden wir ausnutzen. Also nehmen wir jetzt an, für diese verschiedenen x und y würde der Hashwert übereinstimmen. Das heißt, modulo m ist diese Summe gleich jener Summe. Und das können wir jetzt, diese Gleichheit formen wir jetzt ein bisschen um. Wir ziehen, was wir machen können, ist, wir können zum Beispiel dieses hier auf beiden Seiten abziehen. Dann haben wir auf der rechten Seite, auf der linken Seite haben wir 0 und auf der rechten Seite die Differenz der Summen. Ja, die Differenz der Summen. Und da können wir den einen Summanden, der sich auf das J bezieht, also diesen J-Summanden, wieder zurück auf die linke Seite bringen. Das heißt, wir haben dann auf der linken Seite stehen aj mal der Differenz von xj und yj und auf der rechten Seite haben wir die Summe aller anderen Differenzen stehen, multipliziert mit den entsprechenden ais. Und dieses Grüne da, das ist gleich dem b von der Folie davor. Ja? Wenn ich also diese ais irgendwie wähle, dann kriege ich da irgendwie so ein b auf der rechten Seite und dann kann ich diese Differenz, weil die verschieden von 0 ist, auf die andere Seite rüber multiplizieren und dann daraus das aj ausrechnen. Nochmal, ich kann dann also die a1 bis an bis auf das aj frei wählen und dann kann ich dieses aj daraus ausrechnen. Also wenn ich das heißt, ich kann m hoch k minus 1, ich habe m hoch k minus 1 Möglichkeiten, die Hash-Funktion zu wählen, die dazu führt, dass dass x und y auf denselben Wert abgebildet werden. Ja, weil das sind diese Komponenten, die verschieden von j sind, die kann ich frei wählen und die j-Komponente ergibt sich dann daraus zwangsläufig. Das heißt, die Anzahl der Hash-Funktionen, die böse sind, oder die Anzahl der Hash-Funktionen, die böse sind, sind dann gerade diese m hoch k minus 1 Und die Anzahl der Hashfunktionen, die es insgesamt gibt, ist m hoch k, weil jede Hashfunktion ist charakterisiert durch einen solchen Vektor mit k Komponenten und in jeder Komponente stehen m verschiedene Werte. Und wenn ich damit den Anteil der bösen Funktionen zu den Gesamtfunktionen ausrechne, dann ist das gerade 1 durch m. Und das ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer zufällig gewählten Hash-Funktion gerade die für das x und das y eine Kollision eintritt. Damit sind wir für heute fertig und wir haben gelernt, wie eine 1-universelle Hash-Funktion konstruiert werden kann. Danke.